Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo. Schön, euch zu sehen. Und es ist echt bemerkenswert, wie manches zusammenpasst, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ne, Renita? Sie hat was über Jericho gesagt. Du wusstest, glaube ich, nicht, dass ich darüber predige, ne? Aber so ist es mit dem da oben. Und auch das, was du über die Kinder gesagt hast, da kommt auch ein sehr interessanter Punkt gleich. Und ihr Lieben, wir befinden uns am Ende unserer Mini-Predigtserie. Durch die Wüste in das verheißene Land. Wir haben mit Kerstins Predigt gestartet, Back to the Roots. Sprich, wenn du deine Gegenwart oder deine Zukunft irgendwie einordnen möchtest, dann musst du deinen Ursprung kennen. Ja, dein Ursprung, deine Vergangenheit, woher du kommst, das ist so wichtig und so, ja, also so tiefgründig auch, dass man es so verstehen muss. Ja, und dann ging es weiter in dieser Reise, da haben wir über Versöhnung gesprochen, über den Versöhnungstag, wo Gott zum ersten Mal nach dem Sündenfall mit einem Volk, mit dem auserwählten Volk, diese Versöhnung wieder angestrebt hat. Sie war noch lange nicht so befreiend, wie wir es heute haben dürfen durch Jesus Christus, aber es war dieser erste Schritt. Gott hat damit gezeigt, ich habe ein Ja zur Menschheit. Ich habe meine Schöpfung nicht vergessen und ich habe sie vor allem nicht jetzt für verloren erklärt. Dann ging es weiter mit Timos Predigt, in Bewegung sein. Was ist überhaupt, wenn wir Versöhnung erleben? Was heißt das jetzt? Ist dann alles gut? Nope. Wir sind in Bewegung, wir sind in diesem Leben, wir sind durch die Wüste, können wir das als Bild nehmen für dieses Leben. Manchmal verdursten wir, manchmal verhungern wir, manchmal haben wir Angst zu sterben, aber wir müssen immer wieder darauf zurückgreifen, dass Jesus uns befreit hat und uns das ewige Leben geschenkt hat, in Bewegung sein. Dann gab es noch eine Predigt über die Kundschafter, die Jericho auch sich angeschaut haben. Was kommt überhaupt auf uns zu, wenn wir dieses verheißene Land einnehmen? Und letzte Woche hat Kerstin über diese Riesen gesprochen. Die Riesen in unserem Leben. Und dass wir vor allem den allmächtigen Gott, den Schöpfer, den Erlöser, den König haben, der vor uns hergeht. Der in seiner Autorität die Riesen im Leben begegnet und überwältigt. Und das dürfen wir als Ermutigung wahrnehmen. Wir dürfen es als Ermutigung wahrnehmen, dieses Land einzunehmen, was Gott uns versprochen hat, wofür wir berufen wurden. Das Volk Israel hatte diese Verheißung, hatte dieses versprochene Land und dazu musste es auch Krieg führen. Ich kenne viele Christen, die das Alte Testament schön beiseite legen, weil die einfach sagen, ich verstehe diesen Gott des Alten Testamentes nicht. Wie passt das überhaupt zusammen mit dem Neuen Testament? Wie kann das sein, dass Zorn, wie kann das sein, dass im Namen Gottes Menschen, andere Menschen umgebracht haben? Wenn wir in die heutige Weltgeschichte schauen, könnte man das eins zu eins uns vorwerfen. Wir ärgern uns über andere Religionen, wie die Krieg führen im Namen Gottes. Aber dieses Volk hat vor tausenden von Jahren das Gleiche getan. Wie passt das also zusammen? Was ist nun wirklich? Was ist nun falsch? Wie kann man das zuordnen? Ist das Alte Testament wirklich jetzt getrennt zu betrachten? Ist das ein anderer Gott? Haben wir zwei verschiedene Götter, zwei verschiedene Charakteren? Ich glaube auf keinen Fall, dass es nicht so ist. Wenn wir dieses Thema betrachten, müssen wir unsere Selbstgerechtigkeit beiseite schieben und mehr zu Gottesfurcht hinschauen. Und dazu fehlen ein paar Informationen, die wir heute leider gar nicht mehr so wissen, warum Gott es so entschieden hat, dass das Volk Israel dieses Land Kanaan einnimmt und er quasi die Menschen, die in dem Land gelebt haben, vertrieben hat. Warum der Allmächtige so entschieden hat. Wenn Gott so handelt, ihr Lieben, hat es Gründe. Dazu möchte ich euch die Götter nahelegen, die dieses Volk, dieses Land Kanaan angebetet haben. Die meisten kennen diese Götter, Baal, Astarte und Moloch. Die Menschen haben diese drei Götter Es waren 17 Völker, die da gelebt haben. Und die haben diese Götter immer wieder angebetet. Ja? Und besonders bei Baal war es so, dass er der Gott des Erfolges war, der Macht und des Wohlstands. Es wurden Tiere geopfert für diesen Gott, um eine gute Ernte zu erreichen, damit der Wohlstand gesichert war. Und das kennen wir bei ganz vielen Gottheiten. Den Menschen war es nun mal wichtig, sie waren abhängig, ja, von der Landwirtschaft. Das war wirklich ganz nah beieinander, das haben wir heute gar nicht mehr so im Sinn. Wir gehen einfach zu Penny oder zu Edeka, wir haben gar keinen Bezug mehr dazu. Ja? Das Einzige, seit ich hier lebe, war es echt erstaunlich. Ich glaube, jeder meiner Kolleginnen aus der Schule hat irgendwie einen Verwandten, der Bauer ist und Landwirt. Und als dieser Juni so trocken war, oh, es muss unbedingt regnen, da habe ich es mal gespürt, krass, wie viel wichtig es für manche Menschen es ist, dass es regnet. Ja, aber sonst haben wir überhaupt keinen Bezug mehr. Das heißt, die Menschen haben diesen Baal immer wieder angebetet und haben Tiere geopfert. Die Astarte, die war die Göttin der Fruchtbarkeit und der Sexualität. Opfer wurden für diese Göttin gebracht, indem man sexuelle Rituale und Trankopfer dargebracht hat. Es war ein Chaos. Und das Besondere, in anderen Mythologien wird Astarte als Aschera auch genannt. Und sie hatte die Fähigkeiten, innerhalb von dem Moment ihr Geschlecht zu verändern. Das war eine Fähigkeit für die. Heute Mann, morgen Frau, übermorgen beides. Klingelt's da, in welchem Zeitgeist wir gerade leben. Wir aber doch nicht sagen, Astarte ist alles alter Humbug. Und trotzdem ist der Zeitgeist brandaktuell. Das heißt, es war wohl ihre Fähigkeit, oder die Menschen haben es damals geglaubt, dieses zügellose Leben, diese Freiheit, diese Sexualität, die sie immer wieder ausgeübt haben. Und das ist nicht nur bei Mensch und Mensch stehen geblieben, sondern es wurde auch zwischen Tier und Menschen ganz schön wild. Also es war wirklich eine Unordnung und ein Chaos ohne Ende in diesem Land Kanaan. Und zu guter Letzt dieser Moloch. Das Erstaunliche bei Moloch ist, dass er ein toter Gott war, wo Menschen geglaubt haben, wenn wirklich gar nichts mehr ging, wenn Fruchtbarkeit runtergesunken ist, wenn die Hungersnot immer größer wurde, dann haben die Völker damals keinen Ausweg mehr gekannt und haben ihre Erstgeborenen geopfert. Ihr Lieben, wenn es um Kinder geht, was du gerade gesagt hast, wenn Kinder geopfert werden, dann ist es ein Greuel Gott gegenüber. Und meistens in der Menschheitsgeschichte, wenn sowas stattgefunden hat, hat Gott wirklich hart eingegriffen. Kinder wurden geopfert und das Interessante, immer der Erstgeborene. Da klingelt es auch wieder. Jesus war der einzige Sohn Gottes und da lernen wir immer wieder, der Feind möchte so sein wie Gott und verlangt von uns Menschen eine billige Kopie. Gott hat seinen Sohn gegeben, um ewiges Leben zu erfahren und er ist auferstanden. Der Teufel wollte von den Menschen die Erstgeborene und die sind gestorben. Da gab es kein Leben mehr danach. Das heißt, das Böse hat immer eine billige Kopie parat. Man könnte es vielleicht so ein bisschen, ja Moment mal, da ist es ja auch passiert, Gott hat es auch gemacht. Nein, schaut bitte genau darauf hin. Es ist immer eine billige, schlechte Kopie, die der Teufel uns vorlegt. Weil er so sein will wie Gott. Bis er existiert, wird es immer so sein. Also nochmal. Das Volk Gottes hat diesen Auftrag bekommen, in dieses versprochene Land zu gehen, weil Gott gesagt hatte, es geht hier einfach zu weit. Die Menschen haben keine Grenzen mehr. Ja, in jeglicher Hinsicht. Lass uns mit dieser Ehrfurcht diese Geschichte betrachten und nicht unsere Selbstgerechtigkeit vergrößern dadurch. Und jetzt sind wir vor Jericho, die erste Stadt, die eingenommen wird. Und dazu habe ich eine Bibelstelle für euch. Und die möchte ich mit euch vorlesen. Die steht im Josua-Buch, Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Jericho war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus und hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang tun. Und 7 Priester sollen 7 Hörner des Heiljahres vor der Lade hertragen. Und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen und die Priester sollen in die Schofhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Heiljahres bläst und ihr den Ton des Schofhornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Damit wir das ein bisschen besser nachvollziehen können, möchte ich was über Josua erzählen. Josua war zu diesem Zeitpunkt der Führer Israels. Er war ein erfolgreicher Heerführer. Er war gut. Er hat die Amalekiter mehrmals besiegt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, er hatte sich bewiesen. Er war seit seiner Jugend ein Diener Mose, ein enger Verbündeter. Josua war vom Heiligen Geist erfüllt. Das steht im 4. Mose 27, 18. Das möchte ich euch mal vorlesen. Also vor Pfingsten war das sogar. Da steht geschrieben: Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein, da sollt ihr kein... Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und er lege deine Hände auf ihn. Das heißt, der Josua war vom Geist Gottes erfüllt. Das ist ganz wichtig zu betrachten. Er war berufen für den geistlichen Dienst. Er war nicht nur ein Soldat. Er hatte einen geistlichen Dienst, den er von Gott bekommen hatte. Und er folgte Gott vollständig. Das liest man nicht so oft von Menschen in der Bibel. Sogar König David hat mal einen kleinen Umweg genommen. König Salomo sowieso. Andere große Männer in der Bibel. Aber von Josua liest man von keinen Abwegen. Der wird so selten erwähnt eigentlich, ne? Und Josua wurde diesbezüglich der Nachfolger Mose. Josua war mit Weisheit erfüllt. In Josua herrschte Verantwortung, Demut, Dienst, der Heilige Geist, die Berufung, sein Gehorsam und die Weisheit. Und jetzt ist diese Stadt vor dieser Armee, vor diesem Volk Israel. Die Mauer, die Festung, diese unbezwingbare Mauer. Jericho war bekannt dafür, dass sie uneinnehmbar war. Sie hatten 2 Mauern. Einmal die innere Mauer, die 3,60 Meter dick war. Und dann die äußere Mauer, die 1,80 Meter breit war. Also dick. Ja. Jericho war auf einem Hügel erbaut und dadurch sehr steil. Wenn die Stadt sich vor dich verschloss, war sie praktisch uneinnehmbar. Man hatte gar keine Chance. Die einzige Methode, die die Gegner hatten, war die Belagerung. Die Belagerung war so, dass man diese Stadt umzingelt hat und dadurch sämtliche Nahrungs- und Trinkwasserketten durch den Gegner abgeschottet wurden. Und man hat gewartet. Über Monate ging das. Die Stadt war ja auch darauf vorbereitet. Ja, die hatten viele Proviant und vieles in sich gelagert. Und das konnte über Monate wirklich dauern. Und in dieser Zeit, ja, war die Frage, wer mehr Geduld hatte. Ja, also wenn Jericho dann schwächer und schwächer wurde, dann wurde sie entweder zur Kapitulation gezwungen oder zum Krieg. Ja, also das war die gängige Methode damals, dass man diese Stadt belagerte. Sie war trotzdem uneinnehmbar. Die anderen Völker, die haben lieber sich fern davon gehalten. Die wollten davon nichts wissen. Und Gott sagte: Ihr geht da jetzt hin. Und ihr geht nicht mit eurer menschlichen Taktik oder menschlichen Logik. Ich gebe euch meine göttliche Methode. Es ist vielleicht eine unbezwingbare Mauer. Von den menschlichen Methoden her hat Gott eine klare Anweisung gegeben. Statt der üblichen Belagerungstaktik forderte Gott vom Volk Gehorsam und Vertrauen. Er ließ durch Josua eine präzise Anweisung geben. 6 Tage sollte das Volk einmal am Tag die Stadt umrunden. Am 7. Tag sollten sie die Festung 7-mal umrunden. Die Priester sollten dann die Hörner stoßen. und danach das Volk oder die Armee den großen Schrei loslassen. Schließlich gelang es dem Volk Israel, die Mauern von Jericho zu brechen. Aus dem Glauben heraus und absoluter menschlicher Unlogik gelang es dem Volk Gottes, etwas Unmögliches zu schaffen. Gehorsam, Glaube, Mut und Berufung machten das Unmögliche wahr. Amen dazu. Aber was hat diese Geschichte von den Mauern mit unserem Leben zu tun? Das ist eine Kindergeschichte, die steht in jeder Kinderbibel. Jeder kennt sie. Aber was hat das mit uns zu tun? Können wir uns damit vergleichen? Jeder weiß von uns, dass manchmal diese steilen Mauern vor uns sind. Diese Stadt Jericho vor uns. Diese unbezwingbaren Mauern, Mauern der Verzweiflung und des Frustes. Es können Mauern sein der finanziellen Not. Es können Mauern der schweren Krankheit sein. Vielleicht auch des Verlustes. Vielleicht hast du einen Menschen verloren in deinem Leben. Und diese Mauer, die wird immer steiler, immer größer. Du siehst das, was dahinter sich verbirgt, gar nicht mehr. Vielleicht hat diese Mauer dich von Menschen getrennt. Deinem Partner, deiner Ehe, deinen Kindern und deinen Verwandten, Familienangehörigen. Vielleicht erstarrt diese Mauer. Sie ist hoch, sie ist steil, sie ist aussichtslos. Und trotzdem versuchen wir, diese Mauern aus eigener Kraft zu überwinden, ohne Gott und vollkommen einsam. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was es gibt, ihr Lieben, wenn man diese Mauern einsam versucht zu erklimmen. Wir verlassen uns auf unsere eigene Lebenserfahrung, unsere menschliche Logik und schieben den Glauben, dieses Vertrauen an Gott beiseite, gerade da, wo es so wichtig ist. Warum? Vielleicht, weil wir nicht schwach wirken wollen. Vielleicht, weil wir zu stolz sind. Vielleicht, weil wir kein Vertrauen zu anderen haben oder zu den allmächtigen Gott. Vielleicht ist es zu abstrakt, in so einer Lebensnot doch ein Stoßgebet oder mehrere Gebete oder zu fasten. Vielleicht glauben wir dann in dem Moment, wo wir es am meisten brauchen, glauben wir nicht, dass Gott wirklich mit seiner göttlichen Methode diese Mauer brechen kann. Und dabei ist genau da der Glaube, dieser Gehorsam und dein Herz für das göttliche Eingreifen so wichtig. Dieser Glaube ist genauso wichtig, wie das Volk Israel es hatte. Es ist genau dieser Moment, da wo wir voller Verzweiflung sind. Das sind die Mauern, die vor uns sind. Aber ich möchte heute euch ein bisschen herausfordern, uns alle. Was ist, wenn Jericho wir selbst sind? Im ersten Eindruck könnte man meinen, dass wir mit Jericho nichts am Hut haben. In der Bibelgeschichte sind wir doch nicht die Bösen, oder? Wir sind, wenn die Guten, das Volk Gottes. Wir sitzen alle hier, Sonntag für Sonntag. Wir doch nicht. Wir können doch nicht Jericho sein. Wir beten weder irgendwelche Götzen an, noch haben wir irgendwelche Mauern gebaut. Aber lass uns doch heute diesen Mut haben, genauer hinzuschauen. Zunächst einmal diese äußere Mauer, unsere Fassade. Das, was man von außen sieht und das, was andere Menschen in uns sehen. Dazu möchte ich gerne das Thema Götzen mit euch unter die Lupe nehmen. Vielleicht hat keiner von euch oder ich eine Statue zu Hause. Kein Moloch, keine Astarte, kein Baal. Es versteht sich natürlich von selbst, dass wir diese Götzen kein Opfer bringen. Ich habe kein Tier geopfert oder sowas. Aber wisst ihr, damals und heute, da ging es nie um irgendwelche Statuen. Es geht immer um die Abkehr von Gott. Entweder du bist mit Gott oder nicht. Dazu braucht es keine Statue. Es braucht keine meterhohe Statue, um zu sagen, ich lebe nicht mit Gott. Ja. Baal, Astarte und Moloch. Wir leben in einer Zeit, besonders in unserer westlichen Welt, wo Erfolg, wo Macht und Wohlstand wirklich sehr wichtig ist. Und wir identifizieren uns ganz arg damit. Biblisch war es natürlich für Fruchtbarkeits- und Wettergott, den Menschen vertrauen für die Ernte und den Reichtum. Ja, man hat immer zu Baal gebetet, damit er das spendet. Und heute ist es eigentlich ein Symbol für unser Karrierewahn, unser Besitzstreben, unser Status. Es ist unfassbar, wie oft wir uns mit unserem Status beschäftigen. Wir haben sämtliche Plattformen, die sogar es messen, wie hoch unser Status ist. Wir lassen von irgendwelchen medialen Ebenen unseren Wert bestimmen. Die Auswirkung ist, ihr Lieben, dass die Beziehungen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen ruiniert sind. Die Überarbeitung, dieser Leistungsdruck in unserem Leben, der ist wirklich hoch. Es gibt immer mehr Burnouts, immer mehr Depressionen. Und das hat nichts mit der Menge zu tun. Das hat was mit der Qualität der Arbeit zu tun. Das hat was damit zu tun, wo unser Herz ist. Ob wir immer wieder zum Schöpfer zugreifen und sagen, Herr, ohne dich kann ich gar nichts machen. Deswegen feiere ich dich, deswegen preise ich dich, deswegen gehört dir mein Lobpreis. Und in meinem Lobpreis ist die Anerkennung der Gottheit, der wahren Gottheit, Gott selbst. Das ist ganz wichtig. Der Mensch kann so viel leisten. Das ist unfassbar. Aber die Quelle ist das Ausschlaggebende, wo wir uns letztlich verbinden. Und die Göttin Astarte, die Göttin der Fruchtbarkeit und Sexualität, biblisch, Zentrum sexueller Ritual und Zügellosigkeit, heute niemals. Wie ich die damalige Zeit gerade beschrieben hat, die gehört quasi in einem Darknet, ja. Die existiert immer noch, die ist nur sehr versteckt. Ja, es ist ein Unding. Wir leben Gott sei Dank noch in einer Zeit, wo wir nicht das für normal halten, aber wir verstecken es. Pornografie, sexuelle Zügellosigkeit, Unverbindlichkeiten bestimmen unsere Gesellschaft. Es kann ja nicht sein, dass unsere Ehen immer weniger werden in diesem Land. Es gibt immer weniger Eheschließungen und doppelt so viele Scheidungen. Das ist ein Angriff auf unsere Partnerschaften, die instabil sind. Das ist unsere Göttin, Astarte. Und ihr wisst alle, in welcher Bewegung, in der Regenbogenbewegung sich unsere Zeit bewegt. Heute Mann, morgen Frau, übermorgen was dazwischen. Wir wollen diese Freiheit haben. Wir sagen immer wieder, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, die der Schöpfer bestimmt hat. Und empfinden das und ergreifen diese Normalität als das neue Normal. Das ist gar nicht neu, ihr Lieben. Das ist schon tausende von Jahren alt. Es ist nur anders verkleidet. Es ist nur keine Statue. Es ist aber der gleiche Zeitgeist. Und unser Moloch, dem Götzen, wo Kinder geopfert wurden. Das Interessante, die Menschen damals, wenn sie zu Moloch gebetet haben, dann war für die alles schon durch. Die haben zu Baal gebetet, hat nichts gebracht, zu Astarte, keine Fruchtbarkeit und in einer großen Verzweiflung haben die gesagt, jetzt geht gar nichts mehr, wir müssen die Kinder opfern. Es war so eine Kurzschlussreaktion immer. Ja? So, und heute ist diese Verzweiflung vielleicht in unserem Leben anders bemerkbar. Es ist nicht buchstäblich ein Kinderopfer, sondern eine Opferung der Zeit, der Aufmerksamkeit und der Beziehung zu unseren Kindern. Und ihr lieben Männer, Väter, ich bin auch einer, deswegen bin ich mal so frei. In uns verbirgt sich ganz versteckt dieser Fluchtgen. Als der Mensch in Sünde gefallen ist, dann hat Gott Adam gesucht. Was hat Adam gemacht? Hat sich versteckt. Das steckt in uns drin. Uns muss bewusst sein, wenn es kompliziert wird, wenn es anstrengend wird, wenn wir keine Lust mehr haben, dann flüchten wir. Wo flüchten wir? In die Arbeit, Karriere, Hobbys, unser Alltag. Wir machen unsere Frauen, unsere Kinder mundtot, indem wir sagen, aber wir tun doch was Gutes, wir sorgen doch für euch. Psst, lasst mich doch machen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann flüchten wir vor der Verantwortung. Wir opfern die Zeit unserer Kinder. Und das zeigt sich in unserer heutigen Zeit massiv. Seit dem Zweiten Weltkrieg leidet unsere Gesellschaft unter einem Vaterkomplex. Beziehungsunfähigkeit, Depressionen, Unsicherheit, fehlender Selbstwert. Wenn unsere Kinder heute einen fehlenden Selbstwert haben, damit ist gemeint, dass sie sich nicht schön finden, dass sie sich nicht geliebt fühlen, dass sie kein Selbstbewusstsein haben, dann liegt es oft an uns Väter, weil wir es denen nicht sagen, dass sie schön sind. Weil wir es denen nicht sagen, dass wir sie lieben. Weil wir unsere Zeit für sie nicht opfern. Bei jedem Opfer, was der Mensch Gott ein gutes Opfer gegeben hat, war es immer das Beste, nicht das Letzte. Nicht die letzten 10 Minuten am Tag oder die letzte halbe Stunde. Nimm dir bewusst Zeit für dein Kind. Sprich mit deinem Kind. Verbringe Zeit mit diesem Kind. Es ist ganz wichtig, dass wir Männer uns da nicht verstecken, dass wir nicht flüchten. Ihr Lieben, Baal, Astarte und Moloch sind keine Statuen in unserem Leben, aber der Zeitgeist ist vorherrschend. Es ist brandaktuell. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und nicht selten bricht diese Fassade. Und wenn sie bricht, dann passiert was mit uns. Wenn das passiert, dann kommt Enttäuschung, Misstrauen, Verletzungen und Verbitterungen in unserem Leben. Und das ist diese innere Mauer in unserem Herzen, die wir aufbauen. Wenn diese Mauer zerbricht, dann tretet diese innerliche Mauer in Kraft. Und die ist nochmal dicker sogar. Ja? In Jericho war sie 3,60 Meter dick. Okay? Diese Mauer ist schon sehr kompliziert. Weil was willst du gegen Enttäuschung überhaupt argumentieren? Was möchtest du gegen Verletzungen sagen? Was möchtest du einem Menschen sagen, der misstrauisch geworden ist, weil er im Leben so oft enttäuscht wurde? Was willst du einem Menschen sagen, der so verbittert ist, der sagt, das Leben hat mir so viel weggenommen? Warum muss ich überhaupt noch was geben? Warum muss ich mich überhaupt öffnen? Was kannst du als Begleiter noch dazu sagen? Ist es einfach zu sagen, lass diese Mauern fallen? Ist doch völlig egal, ob du enttäuscht worden bist, ob du verletzt worden bist. Vertrau doch einfach 100% wieder. Deine Verbitterung, schieb die beiseite. Es ist gar nicht so einfach. Das Problem ist aber, ihr Lieben, wenn wir diese feste Mauer um uns bauen, diese kleine Stimme, die sagt, mich verletzt ab heute keiner mehr, dann kann es vielleicht so wirken, dass das Schlechte nicht mehr an dich rankommt. Es kann so wirken, aber das Problem dabei ist, dass wenn das Gute auch keinen Zugang mehr zu deinem Herzen hat, wenn Jesus keinen Zugang mehr hat. Und deswegen ist die Frage, lohnt es sich, diese Mauer fallen zu lassen? Lohnt es sich? Es lohnt sich auf jeden Fall. Warum, ihr Lieben? Der Teufel, der ist nicht scharf darauf, dich jetzt so zu belagern oder dich so anzugreifen, dass du spürst. Er ist ein sehr geduldiger Feind. Der mag es, dass er dich umzingelt und dass du dich verschließt, damit du verhungerst, damit du vereinsamst, damit du dich entwurzelst an der Quelle. Das liebt er. Und er hat Zeit. Der wartet. Das, was er am meisten liebt, ist, wenn er sich komplett aus der Bildfläche entfernt und du anderen Menschen die Schuld gibst für deine Verletzungen und Enttäuschungen. Dass du keinen Zusammenhang mehr mit ihm findest. Das liebt er. Und er sagt, ich muss nicht eingreifen. Es reicht, wenn du dir selber die Mauern baust und du geistlich verhungerst. Deswegen möchte ich euch Mut machen, ihr Lieben, dass diese Mauern gebrochen werden. Aber wie? Wir hatten ja diese Merkmale in Josua, diese Merkmale der Weisheit, den Geist Gottes, Gehorsam, die Liebe Gottes, die Verantwortung. Und die möchte ich euch nahebringen. Betet zu Gott, dass er euch Weisheit gibt. Das ist ein Geschenk, den Salomo hat einfach zu Gott gebetet, hat gesagt, gib mir Weisheit. Und er hat die größte Weisheit überhaupt zur damaligen Zeit bekommen. Man sagt, dass es keinen anderen neben ihm gab. Ja? Betet für Weisheit, damit ihr euren Auftrag erkennt, damit ihr darauf vorbereitet werdet. Jeder von uns hat einen Auftrag. Betet dafür, dass er euch den Geist Gottes gibt. Josua hatte diesen Heiligen Geist an sich, also betet dafür. Er soll euch leiten, er soll euch Orientierung geben. Übernimm Verantwortung. Verschließe dich nicht. Natürlich können andere schuld sein. Natürlich können andere schuld sein, dass es dir so schlecht geht. Aber es liegt an dir, mit Jesus Verantwortung zu übernehmen, um mit ihm gemeinsam da rauszukommen. Wenn du immer jeden anderen die Schuld gibst, dann verbitterst du innerlich. Und wenn es so schwierig ist, dann übe Gehorsamkeit. Sei gehorsam. Wisst ihr, der Mensch denkt, Gott lenkt. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Gehorsam verlangen wir immer von unseren Kindern. Was meint ihr, wie viel ist unlogisch unsere Kinder empfinden in dem Moment, wenn wir dem was sagen? Dieser Blick, warum jetzt schon wieder? Wir sehen es doch tagtäglich. Wer Kinder hat, der sieht es. Dass wir total unlogisch für unsere Kinder manchmal sind. Und unser Leben ist vielleicht durch unsere Lebenserfahrungen geprägt. Vielleicht haben wir so viel Experience, dass wir jetzt sagen können, ach Mensch, kenne ich schon. Die Situation, ach, die habe ich auch schon erlebt. Ist okay, dass du so viel erlebt hast. Aber nimm das als Schatz wahr. Und sei immer offen für die göttliche Methode. Trenn dich von deiner Logik. Wenn du denkst, dass du immer wieder die Mauern nur so brechen kannst, dann liegst du falsch. Gott kann aus den unlogischen menschlichen Denken alles wieder befreien. Und da möchte ich euch Mut machen. Betet dazu. Und letztlich die Liebe Gottes, die Agape-Liebe. Wir haben schon mal eine Predigt darüber dieses Jahr gehört. Die selbstlose Liebe. Bedien dich in Fülle. Bedien dich. Diese Mauern, die sollen befreien. Die Freiheit in Christus. Gott möchte dir deine versprochene Heimat geben, ohne Mauern, in absoluter Freiheit. Ich wünsche mir, dass du dich heimisch fühlen kannst. Dass du dich behütet fühlst, dass du dich sicher in Jesus wiegen kannst. Das ist so wichtig. Deswegen, jeder kennt von uns diese Mauern, die vor uns sind. Aber was ist, wenn wir selbst Jericho sind? Geht tief in euch rein. Wo habt ihr Mauern gebaut? Die äußere Mauer und die innere Mauer. Und habt den Mut, sie brechen zu lassen von Jesus persönlich. Dann werdet ihr wahre Freiheit in ihnen erleben. Lass uns beten. Großer Gott, es sind keine Statuen, die wir sehen. Aber es ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist des Baals, des Moloch, der Astarte, die uns gefangen nimmt. Herr, und wenn wir uns selber als Jericho betrachten, dann möchte ich dich bitten, dass du uns den Mut gibst, auf deine Taktik, auf deine unlogische menschliche Taktik, auf deine göttliche, so wahrhaftige Taktik und Methode zu vertrauen. Du kannst alles tun. Du kannst jeden Stein versetzen, jeden Berg. Und ich bitte dich, dass du uns vor allem diese Weisheit gibst, dass wir ehrlich mit uns selbst sind und wirklich annehmen, was gerade anliegt, was gerade Thema ist, was uns noch gefangen nimmt. Löse du uns diese Fesseln, breche du diese Mauer. Wahre Freiheit, Herr, können wir nur in dir erlangen. Es ist nicht alles gut auf dieser Welt, aber es wird alles gut. In deinem verheißenen Land. Und das ist das ewige Leben. Wir sind noch auf der Durchreise und wir können immer wieder Oasen erleben, die mit deinem Geist erfüllt sind. Aber das Zukünftige ist noch vor uns. Das versprochene Land werden wir einnehmen. Und das mit dir in ewiger Gemeinschaft. Darauf freuen wir uns. Amen.